Ja, einen wunderbaren Tag wünsche ich euch und willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Rainer Mees, Alexander Schelle und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf ansonsten weitgehend verborgene Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen. Auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, habe ich einen Link für euch in den Shownotes. In der vorletzten Folge haben wir euch ja mit der vielleicht ernüchternden Erkenntnis konfrontiert, dass wir die Grenzen unserer eigenen Fähigkeiten teilweise nur schwer selber wahrnehmen können und uns deshalb des Öfteren ziemlich überschätzen. Und wir haben auch erkannt, dass diese Fähigkeit, eigene Schwächen zu erkennen, dummerweise umso schlechter ausgeprägt ist, je größer diese Schwächen sind. Je ausgeprägter also die eigenen Grenzen sind, desto weniger erkennt man sie und desto weniger erkenne ich auch die höhere Kompetenz anderer. Weshalb es auch so schwer ist, etwas daran zu ändern. Wir haben aber auch festgestellt, und das ist der Trost, dass das Bewusstmachen von Defiziten zumindest ein erster Schritt sein kann, etwas am Problem, das sich im sogenannten Dunning-Kruger-Effekt äußert, zu ändern. Der Effekt zeigt sich ja zumeist in unbewussten Handlungen oder Äußerungen, aber als Menschen haben wir ja alle im Prinzip die Fähigkeit, uns Dinge bewusst zu machen. Und das sollten wir dann doch hier und da mal tun. Denn bevor wir uns in den weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe mit unserem Unterbewusstsein beschäftigen, wollen wir uns die Zeit nehmen, ein wenig über das Bewusstsein nachzudenken. Das Bewusstsein an sich halten wir im Alltag für so selbstverständlich, dass wir es kaum würdigen, aber evolutionsbiologisch gesehen ist es alles andere als selbstverständlich. Eigentlich ist es sogar etwas ganz Besonderes und vollkommen Ungewöhnliches. Daher stellen wir euch heute ein Thema vor, das wir mit das Erwachen des Bewusstseins benannt haben. Soweit wir wissen, hatte kein Lebewesen auf der Erde ein Bewusstsein, bevor vor ein paar Millionen Jahren die ersten Vor- und Frühmenschen auftauchten. Und auch bei all dem, was heute lebt, ist allem Anschein nach ein Bewusstsein nicht sonderlich weit verbreitet. Oftmals wird der Besitz eines Bewusstseins darum auch als das bezeichnet, was uns von anderen Tieren unterscheidet und von Pflanzen ohnehin. Wobei das natürlich objektiv schwer zu beurteilen ist. Denn wissenschaftliche Test- und Gütekriterien zur Messung von Bewusstsein sind schwer zu finden. Pflanzen antworten auf entsprechende Fragen einfach nicht und die Sprache oder das Verhalten von Tieren in dieser Hinsicht zu interpretieren, ist meistens auch ziemlich schwierig oder zumindest uneindeutig. Für einen rational denkenden Menschen ist das Bewusstsein, ebenso wie das Unterbewusstsein ja, zunächst einmal etwas recht Unkonkretes. Ein unkonkretes Etwas. Denn irgendwie ist sowohl das eine wie auch das andere wohl da. Wir haben ein Bewusstsein und wir haben ein Unterbewusstsein. Aber es ist eben nicht so körperlich wie unsere Haare, wenn wir noch welche haben. Oder wie sprichwörtlich Hand und Fuß. Bewusstsein und Unterbewusstsein sind eben nicht so unmittelbar stofflich und materiell wie der körperliche Teil von uns. Und trotzdem ist offensichtlich beides da und das macht uns unverwechselbar und einzigartig. Als Spezies ebenso wie als Individuum. Du bist anders als ich es bin und von Alex und Rainer wollen wir da mal gar nicht reden. Die sind sowieso anders als die anderen. Der materielle Teil von uns ist grundsätzlich nicht großartig anders als bei Pflanzen oder anderen Tieren. Die Bausteine sind da chemisch gesehen in erster Linie Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff und größtenteils war es das auch schon. Ansonsten haben wir da noch ein bisschen Schwefel, Phosphor, Calcium und Eisen. Ja, und der Rest, der ist dann im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Also alles in allem nicht sehr aufregend. Wenn diese wenigen Bausteine nun zu verschiedenen Zuckern, Säuren und anderen organischen Verbindungen zusammengesetzt werden, dann hat man rein stofflich gesehen schon alles, was Leben so ausmacht. Eigentlich ernüchternd, wie gering in dieser Beziehung die Unterschiede zwischen uns und einem Wattwurm sind. Aber irgendwie entsteht bei uns dann eben doch noch mehr. Etwas, auf das man eben nicht so richtig genau den Finger legen kann. Wir haben uns ja alle, jeder von uns, aus einer einzigen, einzelnen Zelle entwickelt. Einer befruchteten Eizelle. die hat sich geteilt. Dann haben wir aus zwei Zellen bestanden, die waren auch identisch. Ein Vorgang, den die Biologen übrigens Mitose nennen. Erinnert sich vielleicht noch der ein oder andere daran aus seiner Schulzeit. Und diese zwei Zellen, die haben sich dann wieder geteilt, wieder eine Mitose. Und dann waren es vier identische Zellen und die nächste Teilung acht Zellen, dann 16, dann 32. Und immer noch war eine Zelle exakt wie die andere, vollkommen identisch. Jetzt ist an dieser Stelle die 47 eine ganz besondere Zahl. Nicht etwa 42, wie es Douglas Adams seinen Supercomputer Deep Thought in Panhalter durch die Galaxis sagen lässt. Denn nach 47 Verdopplungen waren bei dir rund 10 Billiarden Zellen entstanden. 10 Billiarden, das ist eine 1 mit 16 Nullen. Nach nur rechnerischen 47 Verdopplungsvorgängen. Und 10 Billiarden Zellen ist ziemlich genau die Anzahl der Zellen, aus denen du heute bestehst. Zu Anfang dieser Verdopplungsvorgänge waren, wie gesagt, alle Zellkopien identisch. Kein Wunder, haben ja auch alle die gleiche DNA und damit den gleichen Bauplan. Aber dann haben sich eben irgendwann im Laufe dieses Teilungsprozesses manche Zellen entschlossen, anders zu sein als die anderen. Trotz der gleichen DNA, trotz des gleichen Bauplans. Und das an sich ist schon ziemlich merkwürdig, denn wenn du bei der Verwendung des gleichen Bauplans einmal einen Kühlschrank und einmal eine Motorsäge zusammenschrauben würdest, dann wärst du ja auch irritiert. Aber bei diesen Zellteilungen, da ist das irgendwann so. Irgendwann fangen diese Zellen an, sich unterschiedlich zu entwickeln. Zelldifferenzierung nennt man das. Diese Zelldifferenzierung ist doch eine ziemlich gute Idee, denn ansonsten bestündest du heute aus 10 Billiarden Zellen, die alle exakt gleich aussehen. Hautzellen, Muskelzellen, Haarzellen, Sehsinneszellen im Auge, alle gleich. Glaub mir mal, so willst du nicht aussehen. Ein amorpher Klumpen Zellmasse. Also, der Punkt ist, dass aus einigen dieser aus Teilungen hervorgegangenen Zellen nun verschiedene Typen von Zellen entstanden sind. Nervenzellen, Neuronen unter anderem. Und das ist auch der Moment, wo sich die Wege einiger Tierarten von den Wegen anderer getrennt haben. Denn bei einigen, wie Quallen oder auch der Seegurke, entwickeln sich zwar Nervensysteme, aber keine echten Gehirne. Und das ist jetzt erstmal auch nicht weiter verwunderlich, denn weder Quallen noch Seegurken haben einen Kopf. Und ohne Kopf kein Gehirn, kann man sich leicht vorstellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass man auch bei denen mit Kopf manchmal zweifelt, ob sie ein Gehirn haben. Und ja, richtig. Denn selbst bei Tieren mit Kopf und auch mit Gehirn gibt es offensichtlich deutliche Unterschiede. Und die liegen nicht nur in der Größe, die liegen auch in der Komplexität des Gehirns. Wir als Menschen verfügen durchschnittlich über ca. 86 Milliarden Nervenzellen im Gehirn. Das ist natürlich nur eine Hochrechnung, denn das durchzuzählen ist noch niemandem gelungen. Aber ca. 86 Milliarden Nervenzellen im Gehirn können wir annehmen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir dort noch einmal etwa dieselbe Anzahl sogenannter Gliazellen besitzen, kommen wir also auf ungefähr 170 Milliarden Zellen im Gehirn insgesamt. Das ist schon eine ordentliche Anzahl, 170 Milliarden. Und jede unserer Nervenzellen hat nun ungefähr 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen, sogenannte Synapsen. 170 Milliarden Zellen und jede von ihnen hat 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen. Das bedeutet, dass ein Stück Gehirn, das ungefähr so groß ist wie ein Stück Würfelzucker, damit mehr Verknüpfungen, also Synapsen hat, als es Sterne in unserer Milchstraße gibt. Jedenfalls ist das bei uns so, bei dir, beim Menschen. Bei einem Goldhamster, einer Nebelkrähe, einer Eidechse oder einem Orang ist das alles zwar grundsätzlich vollkommen dasselbe, aber die Dimensionen, in denen bestimmte Hirnareale ausgeprägt sind, unterscheiden sich. Machen wir mal kurz einen Ausflug in die Vergangenheit. Springen wir mal gedanklich rund 400 Millionen Jahre zurück. Und da sehen wir, dass gerade die ersten der bis dahin im Meer lebenden Wirbeltiere an Land gehen. Das waren die gemeinsamen Vorfahren von unserem Goldhamster, der Nebelkrähe, der Eidechse und dem Orang. Ein gemeinsamer Vorfahre. Und auch der hatte sicher schon ein Gehirn, das seinen Körper gesteuert hat. Aber hatte dieser Vorfahre auch ein Bewusstsein? Hat er über die Dinge, die er täglich so tat, nachgedacht? War er sich seiner Handlungen, aber auch der Folgen dieser Handlungen bewusst? Nun wohl eher nicht. Er funktionierte ganz sicher. Er funktionierte, ohne dass er sich darüber bewusst Gedanken gemacht hätte. Dieses Tier, dieser Vorfahre von all unseren Arten, lief ganz sicher im Wesentlichen auf Autopilot. Und ein Bewusstsein wird er für die grundsätzlichen lebenserhaltenden Funktionen auch gar nicht gebraucht haben. Dieses Bewusstsein würde meistens sowieso eher stören und die Dinge unnötig verkomplizieren. All die Funktionen, die das Nervensystem dieses Tieres gesteuert hat, liefen also unbewusst ab. Genauso wie bei uns auch noch. Atmung, Verdauung, Stoffwechselfunktionen, all die Muskeln und Drüsen und all das andere. Das Tier ist sich nicht einmal bewusst, dass es überhaupt Muskeln hat. Es gab also eine unbewusste physiologische, körperliche Steuerung. Vom Unbewussten im psychologischen Sinne wollen wir an dieser Stelle noch nicht mal reden. Wie gesagt, diese unbewusste körperliche Steuerung ist bei uns grundsätzlich nicht anders als bei einer Seegurke. Auch dieser fehlende Unterschied mag erstmal enttäuschend sein, ist aber so. Du weißt natürlich rational vom Kopf her, dass du Muskeln hast und Drüsen und einen Darm und so weiter. Aber ihre Anwesenheit und der alltäglichen Arbeit dieser Organe bist du dir im Normalfall überhaupt nicht bewusst. Sicher denkt niemand von uns, oh, jetzt müsste ich mal die Bestandteile meines Mettbrötchens vom Magen in den Zwölffingerdarm schieben. Nein, das läuft eben alles vollautomatisch, unbewusst. Und so war es eben auch schon bei diesem gemeinsamen Vorfahren, von dem ich eben gesprochen habe. Warum erzähle ich das? Nun, aus zwei Gründen. Der eine ist, damit wir uns klar machen, dass die nicht bewussten Funktionen nicht nur zuerst da waren, sondern dass sie auch noch den weitaus größten Teil aller Funktionen überhaupt ausmachen. Und in diesem weitaus größten Teil unterscheiden wir uns von anderen Tieren überhaupt nicht. Wir betrachten uns als Menschen immer gerne als so besonders und weiterentwickelt als Tiere, aber trotzdem brechen sich ja doch immer wieder unbewusste Verhaltensmuster Bahn, bei denen wir unser Erbe kaum verleugnen können. Ein Beispiel: zu den besonders liebreizenden Balzritualen beim Rotkehlchen gehört zum Beispiel die gegenseitige Fütterung. Erinnert ihr euch noch an euer erstes Date mit eurem Partner oder eurer Partnerin, an den ersten Restaurantbesuch? Seid ehrlich, wie lange hat es gedauert, nachdem das Essen gebracht wurde, bis ihr euch gegenseitig die Gabel mit einer Kostprobe von eurem Teller hingehalten habt? Da schaut einem doch das Rotkehlchen geradezu über die Schulter, nicht wahr? Das Unbewusste oder unbewusste Funktionen im körperlichen Bereich waren also schon immer da, seit es Leben gibt. Und seit damit auch eine Art Nervensystem die zentralen Funktionen dieses Lebens steuert. Vollautomatisch. Und dieses gemeinsame Erbe teilen wir mit fast allem, was lebt. Nun musste später noch das Bewusstsein im psychologischen Sinne erfunden werden. Also es musste sich irgendwie entwickeln. Irgendwie musste in den elektrischen Impulsen über die Abertausenden von Synapsen zwischen den Milliarden von Nervenzellen, irgendwo dort musste etwas erwachen, mit dem der Mensch über sich selbst nachdenken konnte. Der Philosoph Friedrich Wilhelm Schelling hat das anfangs des 19. Jahrhunderts sehr hübsch formuliert, als er sinngemäß sagte: Im Geist des Menschen schlug die Natur das Auge auf, mit dem sie sich selbst betrachtete und wusste, dass sie da war. Sehr schön. Man könnte sagen, dass das Bewusstsein und das bewusste Denken erfunden wurde, weil die Natur ohne das nicht mehr so richtig wusste, wie es mit dem Menschen weitergehen sollte. All die komplexen Probleme und Problemchen, die sich unter anderem aus einem recht komplizierten Sozialverhalten ergaben, konnten mit schematisch ablaufenden, automatischen Mechanismen einfach nicht mehr bewältigt werden. Vor ungefähr 3 Millionen Jahren begann also bei einigen Primatenarten, die später unsere Vorfahren werden sollten, ein dramatischer Prozess. Und auch heute noch ist es der Wissenschaft ein Rätsel, was genau den Ausschlag dafür gab. Nach Darwins Evolutionstheorie unterscheiden sich alle Individuen einer Art. Variabilität nennen wir das. Und irgendwann wurde eben ein Primat geboren, der sich darin von anderen unterschied, dass seine Großhirnrinde ein bisschen ausgeprägter war als bei den anderen. Reiner Zufall zunächst mal, irgendeine zufällige Mutation. Und dieser Primat hatte aus irgendeinem Grund eine höhere Fitness als die anderen. Irgendetwas an dem, was ihn anders machte, sorgte dafür, dass er vielleicht länger lebte als die anderen. In jedem Fall, dass er mehr Nachkommen zeugte. Und von diesen Nachkommen erbten manche diese größere Hirnrinde. Und die hatten ihrerseits wieder eine Variabilität und zeugten Nachkommen mit einer noch mehr vergrößerten Hirnrinde. Jedenfalls explodierte in dieser Primatenpopulation die Größe des Gehirns geradezu. Und zwar innerhalb eines evolutionsbiologisch kurzen Zeitraums von nur ein paar hunderttausend Jahren. In diesem kurzen Zeitraum verdreifachte sich die Hirnrinde. Und es war nicht nur die reine Größe, sondern auch die Komplexität des Gehirns, die sich dabei dramatisch veränderte. Um euch einen Eindruck vom Unterschied zum, sagen wir, zum Gorilla zu geben. Während der Gorilla, der ja deutlich größer sein kann als der durchschnittliche Mensch, ein Gehirn von ca. 500 Gramm besitzt, kann unseres bis zu 1500 Gramm schwer sein. Und es ist eben nicht nur größer, sondern darin spielen sich auch irgendwie dramatische Vorgänge ab, die bei anderen Arten ausbleiben. Das können wir zum Beispiel auch am Energieverbrauch des Gehirns erkennen. Während unser Gehirn durchschnittlich nur 2% des Körpergewichts ausmacht, verbraucht es aber 25% der Energie, die wir insgesamt benötigen. Da liegt doch die Frage nahe, was unser Gehirn damit macht. Warum dreht sich der Energieverbrauchszähler in unserem Gehirn wie ein Ferrari-Motor, während er bei anderen Tieren eher dem Schwimmtempo eines Gastes im Kurschwimmbad von Bad Gandersheim entspricht? Nun, wenn wir uns anschauen, wo genau diese Energie in unserem Gehirn verbraucht wird, dann stellen wir fest, dass das in erster Linie in dem Bereich ist, der uns von anderen Tieren unterscheidet. Das kann jetzt im Kontext natürlich nicht sehr überraschend kommen. Was sich nämlich bei unserer Entwicklung in erster Linie aufgebläht hat, ist die äußere Schicht des Vorderhirns, die Großhirnrinde mit dem Neokortex. Der macht beim Menschen immerhin knapp die Hälfte des Hirnvolumens aus. Und dort ist eben richtig Betrieb, die diese enormen Mengen von Energie verbraucht. Irgendwo dort also, in diesen 16 Milliarden Neuronen der Großhirnrinde, wo jede von ihnen im Durchschnitt 10.000 Verbindungen zu anderen Nervenzellen hat, irgendwo dort ist etwas erwacht, das uns ausmacht. Etwas, das nicht nur die automatischen, unbewussten Funktionen des Körpers steuert, wie es auch bei allen anderen Tieren der Fall ist, sondern etwas, das uns zu etwas anderem macht. Dieses Andere, das liegt im assoziativen Kortex. Lange Zeit wurde dieses Andere ja auch als Seele gesehen. Auch das ist etwas, das uns nach Ansicht mancher vom Tier unterscheidet, eben beseelt zu sein. Hierzu vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Dass beim Menschen etwas anders ist als bei anderen Tieren, ist ja keine neue Entdeckung. Schon vor 2.000, 3.000 Jahren wurde sinngemäß so etwas wie eine Seele diagnostiziert, die im Menschen als körperlicher Hülle lebt. René Descartes kennt man vielleicht als französischen Philosophen des 16. Jahrhunderts und Begründer des kartesianischen Dualismus, also eines Denkansatzes, nach dem Körper und Geist zwei verschiedene und voneinander unabhängige Entitäten sind, die sich gegenseitig beeinflussen. Descartes war darüber hinaus aber auch Naturwissenschaftler. Und als solcher hat er tatsächlich den Sitz der Seele im menschlichen Gehirn gesucht und gefunden. Glaubte er zumindest. Nach Descartes sollte die Seele in der Epiphyse, der Zirbeldrüse, sitzen. Das ist ein kleines, eigentlich nicht sonderlich eindrucksvolles Ding, das ungefähr so aussieht wie eine Kidneybohne. Böse Zungen behaupten, er habe die Seele dort lokalisiert, weil Menschen ohne oder mit zerstörter Zirbeldrüse keine Seele mehr hätten, also tot waren. Naja, das ist bestimmt nur eine Unterstellung, aber nach heutigem Wissen stellen wir ohnehin fest, dass das, was uns von Tieren unterscheidet, nicht die Zirbeldrüse ist. Die sitzt nämlich recht tief im Zwischenhirn und das ist nicht so exklusiv menschlich. Das haben Tiere auch. Unser Bewusstsein entspringt also wohl eher der Großhirnrinde. Und da werden eben auch all das Nachdenken über uns selbst, das Denken in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber auch all die komplizierten Details unseres Soziallebens organisiert. Bewusstsein entspringt also dem Zusammenspiel des Menschen mit seinen Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit der Umwelt. Unbewusste, körperliche, physiologische Vorgänge werden natürlich den evolutionsbiologisch älteren Hirnregionen zugeschrieben, wie dem Hirnstamm oder dem Kleinhirn. Und unbewusst ist in diesem Sinne alles, was unterschwellig abläuft, ohne dass wir es merken. Und das ist eigentlich das meiste. Denn würde sich unsere bewusste Aufmerksamkeit wirklich auf alles richten müssen, was in und um uns geschieht, wären wir restlos überfordert und könnten niemals all die Dinge tun, zu denen wir Menschen fähig sind. Wir müssen innere physiologische Abläufe wie die Verdauung, den Herzschlag oder hormonelle Vorgänge automatisiert ablaufen lassen. Und wir müssen auch äußere Geschehnisse in unserer Wahrnehmung filtern und automatisiert Wichtiges von Unwichtigem trennen. Dass dabei manchmal etwas schief geht, ist klar, und darum werden wir uns in weiteren Folgen unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein auch noch kümmern. Aber im Großen und Ganzen ist es ein dramatischer Vorteil, vieles dem Unbewussten überlassen zu können. Denn bewusste Abläufe sind zwar logisch und analytisch und auf den ersten Blick plausibel nachvollziehbar, aber sie sind eben auch langsam und nehmen viel Denkarbeit in Anspruch, Denkarbeit, die wir dann nicht etwas anderem widmen können. Unbewusste Abläufe dagegen laufen schnell, automatisiert und damit sehr ökonomisch ab. Dafür entziehen sie sich in aller Regel dem logischen Denken und der Reflexion. Was wiederum hier und da dafür sorgt, dass unser Unterbewusstsein uns mitunter Dinge tun lässt, die sich im Nachhinein als nicht ganz so clever herausstellen. Auch ein Thema für spätere Podcasts. Ich hatte ja bereits gesagt, dass der weitaus größte Teil all dessen, was in uns und mit uns so abläuft, unbewusst geschieht. David Eagleman bezeichnet das Bewusstsein sehr schön als blinden Passagier auf einem Ozeandampfer, der behauptet, das Schiff zu steuern, obwohl er nicht mal von der Existenz des Maschinenraums etwas weiß. Eine sehr schöne Metapher. Aber wir wollen das Bewusstsein ja nicht schlecht reden. Es ist total nützlich und natürlich wichtig. Aber nur für ganz bestimmte Aufgaben. Stellt euch doch nur einmal vor, ihr müsstet bewusst auch nur den Stoffwechsel eines Butterblümchens steuern. Und selbst mit der Koordination der Lebensprozesse einer Eintagsfliege wären wir maßlos überfordert. Unser Bewusstsein ist also nützlich, aber nur in sehr geringer Dosis und in ausgewählten Bereichen. Alles andere überlassen wir besser den uns nicht bewussten Automatismen. Das ist schneller und ökonomischer und vom Ergebnis her meistens auch genau das Richtige. Marvin Liminsky, ein amerikanischer Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat mal gesagt, was unsere Gehirne am besten können, dessen sind wir uns am wenigsten bewusst. Und um all jene Dinge, die unbewussten und unterbewussten Vorgänge, die unser Verhalten und Handeln beeinflussen, werden wir uns in unserem nächsten Podcast kümmern. Ich hoffe, ihr habt aus den letzten 15 Minuten vielleicht das ein oder andere zum Nachdenken mitgenommen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder über eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Gerne nehmen wir auch wieder Anregungen für weitere Themen oder Wünsche nach Vertiefungen von euch auf. Und wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Website oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschiede ich mich und würde mich freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.